Hallo und herzlich willkommen in unserem Familiennest, dem Elternpodcast, in dem wir gemeinsam mit euch in Liebe wachsen möchten. Mein Name ist Patricia.
Und ich bin Barbara.
Schön, dass ihr da seid. Willkommen im neuen Jahr, liebe Barbara.
Ja, alles, alles Liebe im neuen Jahr, Patricia, und euch da draußen auch. Alles, alles Gute für 2026. Ich hoffe, dass es ein friedliches, ein leichtes, ein gutes Jahr für uns wird, nachdem 2025 ja relativ turbulent war. Dass wir all das, was wir gelernt haben, vielleicht in die Anwendung bringen, dass wir ganz inspiriert sind. Ja, das hoffe ich, das wünsche ich euch da draußen ganz, ganz toll von Herzen.
Ich bin optimistisch.
Ich bin auch sehr optimistisch.
Ich bin zum Jahreswechsel, als wir Feuerwerk geschaut haben, gestanden und die Tränen sind geflossen.
Das glaube ich dir.
Im Abschluss zu diesem Jahr. Und ich habe mir gedacht, ich habe es überlebt. Ich habe es tatsächlich geschafft. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen da draußen so. Gerade auch zum Jahresende habe ich noch viele Gespräche geführt in unterschiedlichen Kontexten, wo das auch nochmal bestätigt wurde. 2025 war für ganz viele Menschen heftigst. Da hat sich ganz viel bewegt, ganz viel transformiert auch, und jetzt geht es darum, zu schauen, wie wir mit dem Neuen, mit der Veränderung, mit einer neuen Qualität weitergehen, und da bin ich ganz optimistisch für uns alle.
Genau. Ich fand das dieses Jahr so spannend, ich habe diesen Jahreswechsel auch nochmal so gespürt, obwohl ich das gar nicht so bewusst wollte. Ich habe in der Zeit auch nicht an mir gearbeitet oder irgendwas gemacht oder so, aber diese Stimmung, dieses das Alte gehen lassen, das Neue kommt, das hat irgendwie unbewusst in mir fortgewirkt, und es war dann wirklich noch einmal so wie ein Abschluss. Es hat sich auch noch einmal was getan, was transformiert, also es war auch noch so ein richtiger Schwung nach vorne, und ich bin wirklich jetzt irgendwie neu in dieses Jahr gestartet. Das fand ich irgendwie verrückt, weil ich das gar nicht forciert habe, und auch letztes Jahr habe ich ja die Rituale gemacht mit den Rauhnächten und so, das habe ich dieses Jahr alles nicht gemacht, und trotzdem hat dieses etwas Abschließen, was Neues beginnen, doch scheinbar irgendwie mit mir nochmal was gemacht, so diese kollektive Energie.
Finde ich ganz spannend, dass du das jetzt gerade erwähnst, weil mir ist genauso gegangen. Es war dieses Jahr, ich habe nichts geschrieben. Normalerweise mache ich ein Journaling in irgendeiner Art und Weise, und da eben noch einmal besonders zum Jahreswechsel oder eben auch irgendein Ritual in irgendeiner Form. Und es hat nichts, gar nichts stattgefunden. Das war ein rein innerer Prozess, der irgendwie automatisch gelaufen ist.
Ja. Ja, vielleicht dürfen wir uns da mitnehmen, dass wir weniger ist mehr.
Was, wir müssen nicht hart arbeiten, irgendwas tun, vorbereiten, umsetzen.
Konzepte schreiben. Manchmal wirkt das Leben oder das Universum oder was auch immer, was für Energien oder Einbildung oder was auch immer, für sich selber.
Ist ganz spannend, und es passt auch gut zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, gell?
Total.
Aber bevor wir da noch mehr in die Intuition gehen, beziehungsweise in diesen Spirit hineingehen, Weihnachten liegt auch hinter uns. Wie ist es denn gewesen bei euch, liebe Barbara?
Bei uns war es sehr fein. Wir waren bei den Großeltern in Deutschland, also die Eltern von meinem Mann, und das war irgendwie unnett. Wir haben das so richtig auch genossen, nicht verantwortlich zu sein für das Weihnachtsessen und für das Ganze drumherum, sondern wirklich dort, Gast stimmt auch nicht, weil natürlich tun wir mit und helfen mit und machen das alles gemeinsam, aber die Verantwortung war nicht bei uns, und das hat irgendwie gut getan nach dem Jahr. Und wir waren dann wirklich am 24. noch auf einem Adventmarkt dort, einfach nur wir vier, und das war so fein, das hätten wir sonst nie machen können, wenn wir da jetzt bei uns gefeiert hätten, und wir haben das so richtig genossen. Wir waren Eislaufen und wir haben so viel unternommen. Und es war eigentlich richtig schön. Das Einzige, was ich ein bisschen anstrengend fand, aber ich glaube, das ist einfach, das können viele da draußen bestätigen, ist diese Energie von den Kindern, wenn die eh schon so wahnsinnig aufgeregt sind, und dann hast du noch Großeltern mit dem Spiel, die halt Quatsch mit ihnen machen und Spaß mit ihnen machen und sie kitzeln, und diese Energie dann immer wieder auch irgendwie einzufangen und zu erden, zu grounden, das fand ich ein bisschen anstrengend, wobei wir auch wirklich lange dort waren. Wir waren fast eine Woche. Und beim Fahren war es dann schon, dass ich dachte so, ich freue mich jetzt auch auf ein paar ruhige Tage. Es war zwar super, es war schön, aber ich habe zum Beispiel keine einzige Seite gelesen. Und ich habe schon gedacht, wenn ich da jetzt mein Buch mitnehme, kann ich vielleicht irgendwann einmal auf der Couch liegen und lesen. Das war dann irgendwie doch nicht. Irgendwie war man dann doch immer mit irgendwas beschäftigt oder hinräumen, wegräumen, einpacken für den nächsten Ausflug. Aber so ist es halt mit Kindern. Oder es ist halt dieses Lebendige auch. Also es war wirklich fein. Wie war es bei euch? Oder kennst du das mit diesen Energien?
Ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Und ja, okay. Bei uns ist es seit Jahren, also eigentlich immer schon mit Kind, ganz wichtig, dass es nicht nur Family Halligalli gibt, sondern es relativ bald, eben gleich an einem der beiden Weihnachtsfeiertage, einen Tag gibt, wo ein Ausflug gemacht wird. Und wir waren dieses Jahr auch mit Freunden, Freundinnen in dem Fall, in der Therme. In einer relativ wenig besuchten Therme, weil Weihnachtsfeiertag, und es war einfach herrlich. Und das ist das, was wir dann brauchen nach diesem Sozialansturm, nach diesem Stress auch, der trotzdem, so schön es auch ist, diese ganze Veranstaltung auslöst, uns dann rauszunehmen relativ bald wieder.
Ja.
Und damit fahren wir seit Jahren sehr, sehr gut, und ich möchte es nicht mehr anders haben. Ja. Also sprich, wer sind die wichtigsten Personen, mit denen gestalten wir Weihnachten, und dann nehmen wir uns aus diesem ganzen Verwandtschaftstreffen raus.
Ja. Ja, das ist zum Beispiel was, das glaube ich würde uns auch total gut tun, aber das geht dann bei uns in der Konstellation oft nicht, weil entweder sind wir bei den Großeltern in Deutschland, sind dort zu Besuch, da müsste man wahrscheinlich einfach freier sein zu sagen, so der 26. gehört uns, da machen wir zu viert was als Familie, aber dann trittst wieder irgendwie wen auf die Füße. Oder es ist irgendwer bei uns. Also irgendwie ist Weihnachten schon, seit ich klein bin, das ist immer so ein Familiending und auch mehrere Tage am Stück. Gar nicht so, wir haben nicht dieses, ich fahr dorthin. Das haben wir nicht, aber wir sind irgendwie zusammen und wir sind auch wirklich irgendwie, das ist so ein Commitment, dass wir diese Weihnachtstage zusammen verbringen. Und wir waren lustigerweise, auch wieder witzig, dass du das jetzt ansprichst, wir waren am Montag in der Therme, also vor 2 Tagen. Das war der letzte Ferientag vor dem Feiertag, der noch war. Das war super unkompliziert ausgedrückt. Jedenfalls sozusagen der vorletzte Ferientag waren wir in der Therme, nur wir vier. Und das war auch richtig schön. Und das war auch so ein Runterkommen und ein auch mal wieder, also einfach mal ein Buch lesen mit den Kindern. Das sind so Sachen, die in den letzten 2 Wochen, finde ich, relativ zu kurz kommen sind bei uns, weil halt immer so viel Trubel ist. Wir haben noch gar nicht alle Weihnachtsgeschenke so richtig bespielt und angeschaut. Also einige schon, aber ein paar liegen immer noch im Schrank, die warten noch. Und das war irgendwie schön, auch gestern in der Therme dann wirklich mal mit ihnen dort in dieser Forschungsstation zu malen, wieder was zu basteln, ein Buch anzuschauen in Ruhe. Also ja, vielleicht sollte man das nächstes Jahr mitnehmen, dass wir da irgendwie einen Ruhetag oder irgendwas für uns da einbauen.
Ich denke, das ist ohnehin, bevor wir dann wieder in den nächsten Trubel hineingeraten und uns wieder mittendrin finden, dieses kurz innehalten nach Weihnachten und wieder eine Bestandsaufnahme zu machen. Was hat dieses Jahr gut gepasst? Was hat uns gut getan? Was hat uns nicht gut getan? Und das auch festzuhalten ist auch so wichtig, weil bei uns löst sich ja dann auch eine gewisse Anspannung, ein gewisser Stress oder der Trubel klingt aus. Du bist wieder im Alltag drinnen. Und was möchte ich aber vielleicht oder nächstes Jahr anders haben? Was hat mich angestrengt dieses Jahr? Das ist eine gute Zeit, das jetzt schon festzuhalten, so ein bisschen in einer Jahresvorausschau. Ich werde definitiv dran festhalten, wir haben Weihnachten gefeiert wie immer. Also auch jetzt in der neuen Situation. Es ist das erste Weihnachten seit der Trennung im Familiennest. Das heißt, es stellte sich so die Frage, wie wollen wir Weihnachten gestalten? Und meine Tochter und ich haben einfach alle zu uns eingeladen, so wie jedes Jahr, also ihren Papa, die Omis und Opas von beiden Seiten, also Mama, Omi und Opa und Papa, Omi und Opa. Und wir haben in dieser Familienkonstellation Weihnachten gefeiert, wie immer. Und es hat super gut harmoniert. Und das war für mich, ich muss sagen, ich war schon ein bisschen aufgeregt. Wie wird das sein und wie werden wir das hinkriegen? Aber ich bin sehr dankbar dafür, die ganze Familie, dass uns allen das wichtig war. Dass einfach auch für die Emilia so aufrecht zu erhalten, beziehungsweise dass uns das auch persönlich wichtig war, das weiterhin so tun zu können. Und das war sehr schön und hat auch wieder bewiesen oder gezeigt, es gibt nicht den einen Weg oder es gibt nicht diese eine Struktur oder Strategie in speziellen Familienkonstellationen oder Situationen, wie du tun solltest, sondern wir haben die Freiheit, alle zu gestalten und zu tun, so wie das für uns stimmig ist und passend ist. Und auch das, so wie wir das getan haben, für mich ist das der optimale Weg gewesen, für unser Kind auch. Und ich glaube, für alle anderen Beteiligten genauso. Aber auch das ist nicht das Maximum an richtig unter Anführungszeichen, sondern einfach nur etwas, was hier in diesem Familiennest passend ist. Und in dieser Demut oder auch in dieser in diesem bewussten Hinschauen darauf, was ist es denn eigentlich, was passt jeweils nicht nur an speziellen Tagen oder an speziellen Handhabungen, sondern so generell und überhaupt und kollektiv. Das ist das, was wir heute thematisieren wollen. Das ist ja unterm Strich um authentische Beziehungen, um individuelle Lösungen geht und weniger um irgendeine Pausblatt an richtig oder irgendeine Vorgabe.
Mhm. Und das gilt für so vieles, das gilt für Beziehungsgestaltung, das gilt für Umgang nach einer Trennung oder generell Familienumgang. Das gilt aber auch für die Erziehung, wo wir ja ganz viele Erziehungsdogmen vorfinden, die uns sagen, wie wir unsere Kinder erziehen sollen oder was jetzt das Perfekte ist, was ist das Nonplusultra. Und erstens habe ich da für mich auch so eine Demut entwickelt, weil ich mir denke, wir können ja eigentlich gar nicht wissen, was jetzt wirklich das 100% Richtige ist. Wir sind ja auch mittendrin irgendwo im Prozess. Und es wird garantiert etwas geben, was unsere Kinder uns dann irgendwann einmal vorwerfen und was unsere Kinder dann wieder anders machen mit ihren Kindern. Und zweitens, selbst wenn wir wüssten, selbst wenn es so ein Orakel gäbe und das würde uns sagen, das ist 110% der richtige Weg, selbst dann kann das ja gar nicht für jede Familie passen, weil ja jede Familie individuell ist, jede Mama, jeder Papa, jede Kind, also jedes Kind. Wir sind alle Zebras mit unterschiedlichen Streifen und keine Schablone der Welt kann uns allen gleichzeitig gerecht werden. Und hier möchten wir euch gern zum Anfang des Jahres, zum Start in dieses neue Etwas, ein bisschen ermutigen, vielleicht euren Weg zu finden, mutig zu sein, zu euch zu stehen, authentisch zu sein, ein bisschen davon abzurücken, was so gesagt wird, was richtig ist und wieder ein bisschen mehr auf euer Herz, auf eure Intuition zu hören und da irgendwie im Einklang auch mit dem zu leben, was euch wichtig ist und was sich für euch stimmig anfühlt. Wurscht, ob das für den anderen oder für die andere stimmig wäre oder nicht, es geht darum, wie es für euch ist und wie es sich für euch anfühlt. Und das ist dann eben auch das, wo der Jesper Juhl oft sagt, Kinder brauchen keine perfekten Eltern und ganz viele nicken und sagen ja eh nicht, aber wir versuchen es irgendwo trotzdem und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass sie das wirklich nicht brauchen. Es geht überhaupt nicht darum, ein perfektes Familiennest vorzufinden, sondern es geht darum, ein warmes Familiennest vorzufinden, wo ich gesehen werde und wo ich gehört werde und wo ich so sein darf, wie ich bin und wo ich Antworten bekomme auf mich und die können nicht für alle gleich sein. Sondern das ist unser Familiennest und wichtig ist diese Wärme, die da ist und die Herzenswärme und die Nestwärme. Das ist die, die dann, wie die Stephanie Stahl schon schreibt, Flügel verleiht, ja. Mhm. Und nicht irgendetwas ganz korrekt auszuführen oder ganz richtig zu machen.
Genau, und es gibt ja auch hier so ja fast Glaubenssätze, würde ich sagen, oder natürlich auch wissensbasierte Informationen, was ist wichtig für ein Kind, was ist auch richtig in gewisser Weise oder was wäre so ein auch unser Herz erwärmendes oder sich auch stimmig anfühlendes richtig im Umgang oder in gewissen Situationen oder mit gewissen, egal jetzt ob wir wie hier jetzt gerade in einer Feiertagssituation oder Feiersituation sind, einer Handhabung von speziellen Punkten im Leben oder banalen Alltagssituationen wie Schlafensgehsituationen, Übergänge, auch wenn es da noch so schöne Bilder gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass das für mein Kind in der Individualität meines Kindes richtig ist oder wichtig ist oder dass sich das für mich als Elternteil richtig und stimmig anfühlt oder in der Familiendynamik oder in unserer Familienkonstellation richtig und wichtig und stimmig anfühlt. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, mein Kind unter Anführungszeichen nicht funktioniert, obwohl ich jetzt genau das tue, was ich gelernt habe, was der richtige Weg wäre, dann wird es wohl nicht der richtige Weg sein.
Oder was oder besser gesagt, das Kind spürt, dass ich da jetzt gerade versuche, einen Weg zu gehen oder etwas zu leben, was ich gar nicht bin, sondern was ich in irgendeinem Buch gelesen habe oder auf irgendeinem Instagram-Kanal gesehen habe und umsetzen möchte, das spiegeln sie uns dann ja auch oft. Genau. Ist es ja so, dass sicher nicht, das fühlt sich nicht konkurrent an, nicht authentisch, das spüren sie und dann steigen sie voll aus.
Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es einfach für uns als Familie beziehungsweise für ein Mitglied dieser Familie nicht. Und insofern ist das nicht unser Weg. Genau. Und da wollen wir sensibilisieren und da wollen wir einfach auch stärken, da gut hinzuschauen und eigene Wege zu entdecken und auch gewisse Dogmen hinter uns zu lassen. Auch wenn sie noch so gerade Zeichen der Zeit sind oder wenn sie noch so eigentlich für uns stimmig sind, heißt das nicht, dass das zu jedem Zeitpunkt unseres Familienlebens auch gerade der richtige Weg ist.
Ja.
Also mutig sein, ne?
Genau,
mutig sein. Hinschauen, unseres Leben.
Auch nicht alles perfekt machen wollen. Das steckt da doch auch drinnen. So dieses, ich mache halt meins und ja, wenn es ein Fehler ist, ist es ein Fehler. Und wenn mein Kind mir das irgendwann vorhält, hält mein Kind mir das irgendwann vor. Aber das war halt meins. Das ist halt, war halt meine Art und Weise, damit umzugehen. Oder das bin ich als Person. Und ich meine, da wird es ein bisschen holprig, weil ich mir schon denke, ein gewisses Wissen ist wichtig, auch um Entwicklungspsychologie, was kann ich meinem Kind prinzipiell zumuten oder was ist da gerade im Kind los? Und ich finde, wenn wir diesen Weg beschreiten, wo wir sagen, wir hören auf unsere Intuition, wir machen das sehr aus dem Bauch heraus, wir machen das so, wie es sich für uns stimmig anfühlt, dann finde ich, gehört auch dazu, dass wir sehr mit uns verbunden sind, dass wir uns sehr gut spüren und dass wir auch spüren oder einordnen können, ist das jetzt wirklich meine Intuition? Meine Herzensintuition oder ist das jetzt gerade das innere Kind, das jetzt trotzt oder ist das ein Antreiber, der da gerade was von mir möchte oder ist das der innere Kritiker, die innere Kritikerin, die da gerade nörgelt und unzufrieden ist mit meinem Kind. Also das gehört irgendwie dazu, dass wir uns da auch gut spüren und auch in diesem Prozess mit uns gehen, uns besser kennenlernen. Okay, spannend, warum werde ich eigentlich wütend, wenn mein Kind jetzt Nein sagt? Was passiert da in mir? Warum kommt in mir die Wut, wenn mein Kind verweigert, in den Widerstand geht? Was ist da in mir? Und auch das wieder ist super individuell. Das kann sein, dass ich mich nicht traue, Nein zu sagen. Das kann sein, dass ich eigentlich den vollen Widerstand in mir gegen irgendwas habe. Das kann sein, dass es gar nichts mit mir zu tun hat, sondern dass das Kind halt einfach Nein sagt, weil es halt einfach ein Kind ist. Und Kinder sagen Nein, weil sie das noch sehr, sehr gut können. Und da ist dann immer die Frage, was löst es in mir aus? Und das ist dann so ein Prozess. Und ich finde den ganz wichtig, den auch sozusagen dazuzustellen, weil das gehört schon auch dazu. Es geht nicht darum, einfach zu tun und zu machen, so wie es halt gerade ist, ohne mich rechts und links mit irgendwas zu beschäftigen. Ich meine, da mag es da draußen auch welche geben, die einfach sehr mit sich im Reinen sind und die das so machen können. Ich kann nur von mir sagen, bei mir war sehr viel Prozess am Anfang, war sehr viel so dieses pädagogische Wissen holen. Und der restliche Prozess, die ganzen letzten Jahre, war eigentlich, dieses Wissen wieder ein bisschen beiseite zu stellen oder sogar sehr beiseite zu stellen und auf meine Intuition zu hören, auf mein Herz zu hören, mutiger zu werden, die Dinge so zu machen, wie sie sich richtig anfühlen, zu mir zu stehen, zu meinen Gefühlen zu stehen, zu Dingen zu stehen, zu meinen Grenzen zu stehen, zu Dingen zu stehen, die ich möchte, die ich nicht möchte oder auch Dinge zu stehen, die ich halt falsch mache. Ja, ich weiß, ganz viele Dinge bei mir laufen nicht ideal. Ich bin zum Beispiel unfassbar inkonsequent, aber ich liebe diese Inkonsequenz an mir. Ich liebe sie und ich möchte sie nicht hergeben. Und ja, vielleicht werfen sie es mir irgendwann vor, vielleicht haben wir irgendwann Probleme damit, aber ich mache das einfach so, weil das meine Art, weil das einfach mein Sein ist und so viel mit mir persönlich einfach zu tun hat, mit meiner Persönlichkeit. Mhm. Ich denke, bei dir war der Prozess ähnlich, oder? Haben wir schon mal ein paar Mal.
Genauso. Ja. Es ist eine Hinwendung zu sich selber und ich denke, das ist auch in Wahrheit, wenn wir diesen Prozess nicht beide gegangen wären oder gehen würden, dann würden wir genauso eigentlich ein Erziehungsdogma leben, oder?
Ja, weil hundertprozentig.
Genau das
und
ist
weitergeben
es
ja. In den Beratungen.
Wir lernen etwas und egal jetzt aus welcher Nische, also wir wussten schon, okay, dieses Autoritäre ist es nicht mehr, davon haben wir Abstand genommen. Wir haben uns eine sehr bedürfnisorientierte Linie ausgesucht oder auch eine sehr bindungsorientierte Linie, haben uns da eingelesen, viel an pädagogischem Wissen geholt und das hat auch alles seine Berechtigung. Aber wenn wir, und daran sind wir ja beide auch gescheitert, oder? wenn wir da unhinterfragt trotzdem das dann versuchen, in unser Familiennest hineinzukippen, dann stoßen wir an ganz markante Grenzen. Und das haben unsere eigenen inneren Prozesse uns gezeigt oder unsere Persönlichkeit uns gezeigt, dass sich das nicht hundertprozentig ausgeht. Und auch unsere Kinder haben es uns gezeigt. Das hat für uns nicht funktioniert und es hat für unsere Kinder nicht funktioniert. Und dahingehend mussten wir uns ja auch damit beschäftigen, okay, was davon lassen wir wieder ziehen? Wo machen wir einfach auch laut diesem Dogma Fehler unter Anführungszeichen? Oder wo greifen wir auf Dinge einfach auch zurück, die laut diesen Philosophien vielleicht auch in Frage gestellt werden würden oder kritisiert werden würden? Einfach deswegen, weil es für uns funktioniert. Weil eben alles, was nur in eine Richtung geht, unterm Strich wieder dogmatisch ist und damit aber auch etwas, was von außen eingegeben wird ins Familiennest. Ein so sollten Kinder quasi erzogen oder begleitet werden. Und das ist von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und das haben wir auch beide gespürt, ne? Da wieder sehr in die Hinwendung kommen zu müssen, zu uns, zu unseren Kindern und irgendwo ein eigenes entwickeln zu dürfen, zu müssen und auch mitunter zu sagen, egal, oder dann machen wir es halt jetzt so. Oder das ist halt jetzt gerade funktional für uns alle. Oder das passt halt jetzt gerade. Oder einfach auch zu sagen oder zu sehen, ja, dann konnte ich halt jetzt da nicht mehr laut diesem Dogma auch sinnvoll agieren und habe vielleicht auch retrospektiv betrachtet Fehler gemacht oder mache da immer wieder Fehler. Aber vom Fehler machen, ich überspitze es jetzt, aber vom Fehler machen traumatisieren wir unsere Kinder nicht und schaden ihnen auch nicht langfristig, sondern eigentlich eher, indem viel Stress im System drinnen ist und wir versuchen, keine Fehler zu machen. Dieses authentisch miteinander in Beziehung zu sein, auch mal Fehler zu machen, das anzunehmen, uns mitzuteilen, uns zu erklären auch, wie ticken wir, wie agieren wir, wo sehen wir unsere Defizite auch und diese Verantwortung vor allem auch dafür zu übernehmen und gemeinsam zu wachsen in ein und die nächste Situation wird anders ausschauen oder wir verändern hier etwas gemeinsam in diesen Situationen oder wachsen einfach auch gemeinsam. Da ist das die größte Beziehungsqualität drinnen und auch das größte Learning für unsere Kinder.
Ja, weil ja auch wenn wir vorleben, dass wir keine Fehler machen dürfen, da machen wir ja auch einen Fehler sozusagen. Ja. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil dann lernen wir den Kindern ja, du darfst keine Fehler machen, du musst das bitte perfekt machen. Das leben wir ihnen vorher. Perfektionismus eigentlich geben wir weiter. Das hatten wir ja auch in unserer Perfektionismus-Folge, Perfektionismus bei Kindern. Mhm. Und mir ist es mittlerweile auch voll klar, dass das nicht ziehen kann und dass das auch nicht fein ist, weil, ich meine, stellt euch mal da draußen vor, ihr fragt euren Partner oder eurer Partnerin was und bevor die oder der euch antworten, gehen die erst einmal zum Bücherregal und schlagen mal nach, was sie euch jetzt antworten sollen. Ich würde wütend werden. Das macht doch irgendwie so das Gefühl von, okay, ich stehe in irgendeinem Buch drinnen, aber niemand sieht mich wirklich oder gibt mir eine Antwort, die für mich stimmig ist oder die für das Gegenüber stimmig ist. Das ist einfach etwas, was eigentlich voll ungut ist, weil es so an dem oft vorbeigeht, was eigentlich gebraucht wird.
Genau. Und das sind eben keine Schritteprogramme und kein unauthentisches Sein. Und ich denke immer wieder in Situationen, also ich habe eine relativ lange Ausdauer im Sinn von ruhig bleiben. Und es gibt Situationen, also bei uns läuft zum Beispiel die Fernsehabdrehsituation so, dass solange ich nicht an meiner Grenze bin und grantig bin und frustriert bin und auch genervt bin von meinem Kind, dreht sie einfach nicht ab. Es ist eine Diskussion, es ist ein, ich lasse mich in eine Wut hineinfallen, wo du, Mama, am kürzeren Ast sitzt, weil ich kann lange durchhalten. Und wenn ich richtig genervt bin und schon grantig bin und davon spreche, dass ich diesen Fernseher weghaben möchte und das WLAN abgeschalten wird und so, dann geht das total easy. Aber dieser Punkt, den braucht sie, weil das die absolute Grenze ist und nichts, aber auch gar nichts an pädagogischem Wissen, an Möglichkeiten hilft mir, diese Situation anders zu bewältigen. Nur das Grantigsein, das Frustriertsein, das an die Grenze kommen, das authentisch sein im Sinn von, ja, jetzt bin ich schon so richtig genervt von dir. Ja.
Also wir können ja oft auch
diese Punkte manchmal nicht erreichen. Weißt du, was ich meine?
Total. Ja, und sie wollen das ja manchmal, das ist ja auch spannend für sie, auch, also auch gerade in dem jüngeren Alter, wenn sie so ausprobieren und dieses mal schauen, was dann passiert. Und das ist ja urspannend, bitte. Ich kann mit einem Wort oder mit einer Tat irgendwas auslösen an Gefühlen. Das ist ja auch viel an Experimentierfreude dabei bei den jüngeren Kindern jetzt. Und es ist einfach manchmal, schütteln sie so lange, bis da eine authentische, ehrliche Reaktion kommt. Und das ist eben manchmal Wut, weil, und jetzt kommt's, auch unsere Wut in Ordnung ist. Weil das geben wir ihnen ja mit, dass ihre Wut in Ordnung ist. Somit ist ja auch unsere Wut in Ordnung. Es kommt halt dann immer darauf an, eben hier, finde ich, kommt dann wieder diese Verantwortung ins Spiel, dass wir dann eben nicht sagen, ja, du hast mich jetzt so wütend gemacht und deswegen wird jetzt das WLAN 3 Wochen ausgeschalten, sondern dass wir sehr wohl, wenn auch nicht sofort, das kann auch später irgendwann sein, sehr wohl uns bewusst machen, unsere Wut entsteht in uns aufgrund unserer Ohnmacht oder was auch immer, unserer Prägung, was auch immer, egal. Und auch die Verantwortung zu uns nehmen und dann zum Beispiel das Gespräch suchen. Aber auch wie das Gespräch dann aussieht, ist total individuell. Also selbst da kann man nicht sagen, so, das ist dann der Leitfaden, so macht es dann richtig. Sondern ich finde, hier geht es ganz oft um diese Haltung, die wir haben. Ob das eine respektvolle, eine achtsame, eine liebevolle Haltung ist, die wir unserem Kind gegenüber haben. Wenn wir die haben, dann können wir fast nichts falsch machen.
Absolut, ich bin dann absolut liebevoll genervt.
Ja, voll.
Und sie geht mir so richtig liebevoll auf die Nerven. Und ich habe so richtig liebevoll genug von ihr.
Ja.
Und das spürt sie. Aber das ist ja auch eigentlich eine menschlich authentische Grenze.
Total.
Das ist Beziehung. Ja?
Genau,
ich löse so etwas in meinem Gegenüber aus. Und bei diesen wirklich heißen Themen, wie bei uns zum Beispiel dieses Medien- oder Fernsehabdrehthema, ich habe so vieles gelesen und so vieles probiert, das nimmt sie mir mit 9 alles nicht mehr ab. Das sind nice dry Mama Geschichten von anno dazumal, früher, funktioniert alles nicht mehr. Also das, womit ich am meisten hadere, ist, und das thematisieren wir auch immer wieder, dass es mich auch total nervt, dass ich immer wieder dieses Gefühl haben muss quasi, oder dass sie das immer wieder, oh ja, in mir auslöst, weil sie diese Grenze überschreitet oder mein Nein nicht respektiert oder akzeptiert und sie diese Regulation nicht schafft, egal was ich ihr anbiete. Und auch das ist authentisch, in gewissen Situationen das auch zu spiegeln. Ne?
Natürlich.
Und es geht um diese Grenze, aber auch der, und da sind wir beim Respekt, stelle ich mich vor mein Kind hin und brülle ich es nieder oder reiße ich ihr die Fernbedienung aus der Hand und schalte dann ab und gehe in eine Wahnsinnseskalation hinein? Oder bin ich so weit bei mir zu sehen, okay, da haben wir ein Thema, da müssen wir einfach schauen, wie handle ich das, wie bin ich proaktiv? Also ich setze die Grenze für mich mittlerweile einfach früher, weil ich weiß, wenn sie dann 2-mal über diese Grenze drüber geht, bin ich noch immer in einem zeitlichen Rahmen, der vertretbar ist.
Ja.
Und bin aber dann trotzdem authentisch genervt. Ne? Also ich schaffe mir proaktiv eine Situation, in der ich früher genervt sein kann. So.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine, weil das ist genau dieses, es braucht ein bisschen diese Anbindung an uns, damit wir das so leben können. Dieses Spüren, okay, bis dahin geht's noch, dann geht's nicht, okay, vielleicht fange ich schon vorher an, damit mir das dann hilft. Das ist ein bisschen eine Kompetenz, die ich habe oder eben auch etwas, was ich mir erarbeite. Und das heißt ja gar nicht, also diese liebevolle Haltung, das ist die Grundhaltung drunter. Und die ist manchmal nicht spürbar, wenn wir gerade sauer sind und wenn wir gereizt sind und weder für uns noch für das Kind, muss auch nicht. Aber ich meine, das ist die Haltung, die uns so durchträgt und die dann zumindest nachher wieder kommt, weil du bist ja nicht 5 Jahre sauer auf sie, weil sie den Fernseher nicht abdreht.
Nein.
Ja.
Nur bis zum Kuscheln nachher.
Nur bis zum Kuscheln nachher, genau. Und dass da die Wut kommt, ist super authentisch, weil das ist ja diese Grenzemotion, die kommt und sagt, hey, da wird über meine Grenze drüber gegangen. Und für die Emilia wiederum zu spüren, okay, wenn ich über die Grenze von einem anderen Menschen 3, 4, 5 Mal drüber gehe, dann explodiert der, ist die voll wichtige Erfahrung.
Voll.
Ist die viel wichtigere Erfahrung, als du atmest das weg, in Wahrheit. Weil wo willst du das da draußen finden, dass jemand das wegatmet?
Hoffentlich gar nicht, ja, oder beziehungsweise,
ja, aber das leben wir ja gerade in manchen Dogmen.
Wahrscheinlich sehr viel, oder? Weil wir ja grundsätzlich das gelernt hätten Und das ja auch ein Thema ist, ne, dass wir von anderen Erwachsenen sehr viel über unsere Grenzen gehen lassen oder sehr viel recht machen eigentlich, ne, und diese Grenzen nicht markieren. Aber da werden wir jetzt das, was du vorher auch geschildert hast, jetzt längerfristig in dieser Emotion stecken zu bleiben, das würde dann wieder bedeuten, dass ich mir nicht gut zugewendet bin, dass ich nicht gut mit mir verbunden bin, weil dann bin ich ein trotziges Kind, das in seiner eigenen Emotion stecken geblieben ist.
Und nicht rauskommt.
Genau. Und das ist die härteste Arbeit in Wahrheit. Ne? Immer wieder dieses, dass alles da sein darf. Weg von allem Dogmatischen, weg von irgendwelchen Rollen und Mama- oder Papa-Robotern, hin zu in authentische Beziehungen zu gehen. Aber das ist halt das echt Harte an der Geschichte. Wenn ich das so lebe, heißt das auch, ich habe kein Rezept, an dem ich mich anhalten kann, sondern es ist immer wieder wichtig, einfach auch zu schauen, was gilt es da bei mir zu prozessieren oder was sind da meine Thematiken und Geschichten und an denen anzusetzen. Dann haben wir alles eigentlich, was wir für diese Beziehung brauchen. Und da gibt es alle möglichen Spielarten und Wege. Es gibt eben Kinder, das sind Nachteulen, die gehen halt nicht zu einem gewissen Zeitpunkt schlafen. Da bist du immer in einem Grenzbereich drinnen. Es gibt Kinder, die schon, die da einfach vielleicht strukturierter agieren oder regulierter agieren, die dafür aber in anderen Bereichen nicht das mit euch leben, wie ihr euch das vorstellt, sondern ihr da kreative Möglichkeiten braucht. Und mitunter sind das auch Dinge, die gewisse Erziehungsdogmen verurteilen. Also es gibt Kinder, die funktionieren einfach sehr gut, wenn sie quasi immer wenn quasi eine Konsequenz folgt, auch eine positive Konsequenz im Sinn von Belohnung in manchen Situationen. Das heißt ja nicht, dass das ein gutes Konzept ist, um das so wieder dogmatisch über den ganzen Alltag drüber zu legen. Da wären wir wieder in einem Erziehungsdogma, also so eigentlich ein bisschen so in dieser demokratischen Strömung, ne, die wir erlebt haben. Alles hat so ein Wenn-Dann und es gibt für alles Belohnung oder Bestrafung. Um nicht zu autoritär sein zu müssen, wird alles irgendwie ausverhandelt und alles irgendwie erpresst. Aber wenn wir von dem Abstand nehmen, in gewissen Situationen funktional ist für das Familiensystem, dann wären wir ja hier auch wieder dogmatisch unterwegs zu sagen, das darf es nie und niemals geben.
Total. Vielleicht sollte man einmal kurz auf dieses Wort Dogmen schauen, was wir damit meinen, weil das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Und also falls es nicht ganz, oder vielleicht kriegen wir es auch klar, was vor allem die Dogmen sind, das finde ich vor allem auch wichtig. Also Dogmen sind ja mal grundsätzlich so Grundüberzeugungen, die wir haben oder die in der Gesellschaft kursieren, jetzt in dem Fall, wie Kinder erzogen werden sollten. Es gibt verschiedene Dogmen natürlich. Und ich finde es ja auch spannend, mal zu schauen, wie oft sich Dogmen ändern, eigentlich von Generation zu Generation. Und wenn wir nur, also eigentlich meine Schwiegermama hat das erzählt, dass bei ihr nach der Geburt von meinem Mann, da kam die Krankenschwester, ich meine, das war in der DDR, das war auch ein anderes System, ich weiß nicht, wie es in Österreich war, jedenfalls kam die Krankenschwester nach Hause und hat kontrolliert, ob das Kind ja nicht im selben Zimmer schläft. Das vorstellen?
Furchtbar.
Das ist eine Generation zurück, die haben das kontrolliert. Und das war halt damals das Dogma. Und das meine ich auch mit dem, wir wissen nicht alles. Wer weiß, was in 10, 15, 20 Jahren das Dogma sein wird. Keine Ahnung. Wir wissen natürlich, wachsen die schon auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Man weiß heute einfach, ich meine, Bindungstheorie war damals schon bekannt, aber jetzt ist sie sozusagen präsenter und wir leben mehr nach ihr. Wir wissen, das hat ja auch eine wissenschaftliche Grundlage oft, diese Dogmen. Aber trotzdem, wie wir jetzt eh schon ein paar Mal hervorgestrichen haben, alles, was zu dogmatisch wird, um das Wort nochmal zu verwenden, ist dann eben oft auch per se dann eigentlich nicht gut. Und was ich eben wichtig finde, auch zu sagen, ist, es gibt nicht nur diese autoritären Dogmen oder dieses Gehorsamkeitsdogma, dieses Kinder müssen hören, müssen gehorsam sein, müssen funktionieren und dieses Straf-Belohnungsdogma, dass man sagt, Verhalten wird sanktioniert oder eben belohnt, so quasi Lerntheorie, nach der Lerntheorie. Mhm. Es gibt eben auch mittlerweile das bedürfnisorientierte Dogma, das Bindungsdogma. Das sind auch Dogmen da draußen. Und alter Falter, ich war mal in so einer Gruppe mit Attachment Parenting, in einer Facebook-Gruppe, dort ist es zugegangen. Mhm. Wenn da irgendjemand noch was geschrieben hat vom Kindergarten, so diese Person ist vernichtet worden. Mhm. Also das ist das volle Dogma.
Ich habe doch ein Beispiel zu dem, was du erzählt hast, mit dem in einem Zimmer schlafen. Also ich habe, also auch in mir sträubt sich sofort. Ich sage, das ist ja furchtbar. Ja, also dieses, das ist das, was eben aus dem Autoritären kommt, was auch noch aus dieser Johanna Hara-Philosophie kommt. Ne? Also die Erziehungsexpertin unter Anführungszeichen, aber die gerade auch die NS-Zeit geprägt hat oder darüber hinausgehend. Diese Angst, ich tue meinem Kind etwas Schlechtes, wenn ich es hochnehme, oder ich tue meinem Kind etwas Schlechtes, wenn ich es bei mir schlafen lasse, weil dann wird es verwöhnt und dann lernt es nicht allein einschlafen und. Also diese Sachen. Ich habe das auch erlebt, für uns hat gerade in der Anfangszeit, so in den ersten paar Monaten, diese Schlafensituation auch so eine Wendung genommen, dass wir gemerkt haben, wir haben am Abend am ehesten ein bisschen Zeit, wenn wir sie nach dem Stillen, nach dem Versorgen, schlafend ins eigene Bett hineinlegen und erst beim ersten Mal wach werden, was eh relativ bald passiert ist, dann dazu holen oder dann ins gemeinsame Bett holen und dann einfach in der Mitte schlafen lassen. Und ich habe meine Erfahrung geschildert, auch in der Mama-Kind-Gruppe damals, und wurde verurteilt, weil mein Kind wird am plötzlichen Kindstod sterben, weil ich es unter 6 Monate in einem eigenen Zimmer schlafen lasse, wo ich sie nicht die ganze Zeit kontrolliere.
Aber warte, heißt das, dass die dann, haben die das Kind dann so quasi 19 oder 20 Uhr hingelegt und sind dann neben dem Kind gesessen und haben kontrolliert, ob es atmet?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie das dann vonstatten gegangen ist. Wir hatten auch nie so eine ganze Zeit Kontrollierkamera. Nein. Ich war da echt voll arg.
Ja.
Also das heißt, auch da.
Ja, wirklich, ein Wunder, dass die Emilia überlebt hat.
Voll. Hart im Nehmen offenbar bei dieser fürchterlichen Mutter. Das heißt, auch da können wir einfach nicht sagen, was ist gänzlich. Wir wissen natürlich, es gibt einfach auch Studien, wo ist das Kind gefährdet, worauf müssen wir achten, auch bei der Schlafensituation. Also das ist schon alles wichtig und richtig, aber da sind wir eigentlich wieder in diesem Bindungsdogma drinnen. Ne? Ja, es muss die ganze Zeit auf mir, hat sie monatelang,
es
nur
ist
auf mir geschlafen.
Es ist einfach zu viel. Ja, genau. Es ist einfach zu viel. Und ich habe mir auch gerade gedacht, wie du es auch geschildert hast. Ja, du hast jetzt überhaupt nichts Orges erzählt. Ich meine, sie war schlafend in ihrem Bett und sobald sie aufwacht ist, warst du da. Was ist das Thema? Aber ich kenne das auch von mir. Man erzählt es dann schon so ganz vorsichtig, so quasi, ja, und nur nach und bis und beim ersten Aufwachen Weil das eben, da spürt man halt diesen Druck dann da drauf. Und ich denke mir gerade beim Schlafen, ich musste nämlich lustigerweise auch daran denken, dass wir gerade bei meiner älteren Tochter sie auch eine Zeit lang in ihrem Zimmer liegen hatten. Da war sie ein paar Monate alt, weil ich das Gefühl hatte, sie schläft, und das war auch so, sie schläft viel ruhiger dort. Und das war aber natürlich, wenn sie geweint hat, dann wird sie geholt und so, das ist ja ganz klar. Aber gerade dieses Schlafen, also später haben wir sie dann, wir schlafen alle zusammen in einem Bett, also sie sind immer wieder gekommen und so. Aber gerade dieses Schlafen, finde ich, das ist so individuell und manche Kinder schlafen besser, wenn sie alleine liegen. Das ist einfach so. Nicht alle Kinder, urviele brauchen diesen wahnsinnigen Kontakt die ganze Zeit, aber manche Kinder schlafen einfach besser, wenn die unabhängig schlafen dürfen. Und das ist vielleicht nicht woke, das so zu sagen oder so, aber das, finde ich, ist halt so das Perfide, weil ganz viele Familien spüren das ja und haben das Gefühl, das passt für uns irgendwie nicht und trauen sich dann nicht, das zu leben, weil, oh Gott, ich darf ja nicht das Kind jetzt im eigenen Zimmer schlafen lassen. Ja, das ist das andere Extrem eigentlich.
Genau, oder Übergänge schaffen oder auch persönlich sagen, jetzt wir haben jahrelang mit Familienbett gelebt, hat gut funktioniert und jetzt will ich nicht mehr.
Ja, und beim Stillen ist das ja auch so. Ja, diesen Punkt zu sagen, ich will nicht mehr. So, ja, kann sein, dass mein Kind das noch gerne hätte, aber vielleicht bin ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr mag. Das ist auch so ein Beispiel.
Also wo sind meine eigenen Bedürfnisse? Darf ich das auch in den Vordergrund stellen? Darf ich das dann auch mal unter Anführungszeichen durchziehen?
Mhm.
Ja.
Ja, genau.
Auch
wenn
mal
ihr konsequenter seid als ich.
Bitte?
Wenn jemand da draußen konsequenter ist als ich.
Naja, du hast auch irgendwann mal abgestillt oder deine Kinder gehen weiters konsequenter schlafen wie meines.
Ja, also genau, die Konsequenz, das wollte ich nämlich auch gerne noch mit euch teilen, beim Abstillen so hatte ich das nicht, da war ich wirklich konsequent, weil ich wirklich so diesen Moment gewartet habe, wo ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt, so Punkt. Aber also was ich meinte mit dem inkonsequent, und das würde ich euch auch gerne als Beispiel bringen, weil ich gesagt habe, wir wollen auch so ein paar Beispiele mit euch teilen. Morgenroutine. Ich weiß, es würde meinen Kindern wahrscheinlich gut tun oder uns, es würde vielleicht, na wobei, das weiß ich im Kopf, nicht im Herzen, eine Struktur zu haben. Ich habe es keine Woche durchgehalten, eine Struktur mit meinen Kindern in der Früh zu leben, weil ich das einfach nicht bin. Ich bin kein Strukturmensch, ich hasse Strukturen. Ich möchte in der Früh aufstehen, möchte mich fragen, will ich jetzt zuerst einen Kaffee, will ich duschen gehen, will ich die Kinder anziehen, will ich noch in Ruhe unten die Jausenbox herrichten. Ich möchte diese Freiheit für mich behalten und ich möchte das nicht in so ein Konzept pressen von, okay, wir stehen auf, wir ziehen uns an, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Weißt du, dass man so eine Struktur reinbekommt, so eine Morgenroutine. Wir hatten sie die letzten 6 Jahre nicht, wir haben keine Morgenroutine, wir haben sie nicht, weil ich, selbst wenn wir eine aufstellen, die überhaupt nicht konsequent befolge, weil ich das einfach nicht lebe. Und eigentlich sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, ich weiß gar nicht, ob es würde Ihnen vielleicht ein bisschen helfen, sich zu orientieren, wir würden uns vielleicht der ein oder andere Diskussion sparen, das ein oder andere würde vielleicht smoother laufen, weil es so ganz klar ist, ich stehe auf und ziehe mich an, ja, ist es. Aber ich möchte dafür nicht diese Freiheit aufgeben, dieses in den Morgen hineinleben. Und irgendwie schaffen wir es trotzdem. Ein bisschen chaotischer, manchmal mit Diskussion, aber wir sind trotzdem pünktlich.
Und wir haben das umgekehrt. Also ich habe eine super Struktur am Morgen. Wir sind dennoch nicht pünktlich, aber es gäbe eine Struktur. Und ich schaffe es am Abend nicht. Zur selben Zeit schlafen zu gehen oder dann schlafen zu gehen, wenn ich das möchte, das erfordert
das auch nicht.
So viel. Naja, auch, dass mein Kind schlafen geht zu einer. Ach so, ja. Also ich sowieso nicht, aber.
Ja, ja. Generell viel zu spät.
Immer.
Ja? Das ist lustig, da haben wir wieder die Urstruktur. Meine Kinder schlafen immer um 19:30 oder also ein paar Minuten plus minus natürlich, aber das ist so urlustig.
Und ich kann dich Uhr nicht leiden dafür. 19:30 ist so für mich so.
Ja, dafür wachen sie um 6 Uhr. Du kannst ja an mich denken, wenn du das nächste Mal so ausgeschlafen um 8:30 oder 9 Uhr aufwachst am Wochenende, dass ich schon 3-4 Stunden wach bin. Vielleicht magst du mich dann mehr.
Absolut, da wirst du mich dann nicht so gut leiden können, gell?
Aber an uns sieht man jetzt so schön, wie unterschiedlich es eben ist, ja?
Und dass es egal ist, dass wir deswegen keine Eltern sind, die irgendwas verabsäumen, weil wir das nicht im Griff haben, sondern weil es da und dort so oder so einfach funktioniert in einer Dynamik, weil manche Personen es so brauchen, andere so, und als Eltern geben wir das dann ein Stück weit irgendwo auch an unsere Kinder weiter. Und unsere Kinder sind aber auch nochmal Persönlichkeiten, die eben unter Anführungszeichen mitspielen oder eben auch nicht, weil 19:30 Uhr, ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwann in der Zeit mit meinem Kind möglich gewesen wäre, weil sie noch nie was vom Schlaf vorm Abend gehalten hat. Und insofern würde uns das auch gar nichts bringen, oder ich habe es versucht, mich da hineinzukämpfen, aber ich bin einfach nur an die Wand gefahren damit und alle waren irgendwie unzufrieden und unglücklich dann mit der Situation. Das heißt, es geht darum, diese Vergleiche draußen zu lassen und herauszufinden, wer sind wir alle und wer sind wir miteinander, und dazu dann auch zu stehen und damit okay zu sein und dann nicht irgendwie was drüber pressen zu wollen. Ein Unterschied wäre, weißt du, wenn wir beide nie eine Struktur hätten, wenn immer alles irgendwie chaotisch wäre, wenn wir es nicht schaffen würden, irgendwo auch Struktur zu machen, weil sie für uns persönlich wichtig ist, also sprich immer über unsere Grenzen zu gehen und selbst nie zu führen, dann können wir auch unsere Kinder nicht führen.
Nein.
Dann hätten wir ein Thema. Aber alles andere zählt unter liebevoll individuell sein, individuell leben und leben lassen.
Genau. Und weil du meintest, mit der Leistung dahinter, 19:30 schlafen gehen ist ja nicht meine Leistung, dass ich das jetzt so toll vorplane. Also das sind halt meine Kinder. Die sind halt so. Die gehen früh schlafen und wachen extrem früh auf. Und wir sind alle so. Wir sind alles keine Nachteulen. Wir sind alle eher die Lerchen, sagt man, oder? Die früh aufstehen. Mhm. Also ein bisschen länger würde ich schon schlafen, als ich jetzt schlafe, seitdem ich Kinder habe. Aber ich war nie die, ich kann zum Beispiel nicht am Abend arbeiten oder so, dass ich kann das einfach nicht. Ab einer gewissen Uhrzeit bin ich dann einfach durch, ich kann noch fernschauen oder was lesen oder so, aber ich bin kein Nachtmensch. Und meine Kinder auch nicht. Das heißt, das ist ja auch nichts, was ich da jetzt super doll geleistet habe oder so, sondern die sind halt einfach müde am Abend, wir legen sie hin und dafür wachen sie halt 5:30 Uhr, 6 Uhr auf, 7 Uhr, wenn wir urgroßes Glück haben. Also auch da wirklich diese Vergleiche auch rauszunehmen, weil halt einfach auch die Kinder unterschiedlich sind und wir unterschiedlich sind.
Und kein 5-Schritte-Programm Programm, kein Protokoll, kein Hinauszögern, kein so und so machen würde etwas daran ändern, dass da einfach auch eine Persönlichkeit gibt oder eine Art und Weise gibt. Wenn so etwas greift, unter Anführungszeichen, dann deswegen, weil das eh für uns als Familie oder für die Kinder oder für die Eltern passt. Mhm. Aber auch da wollen wir einfach massiv Abstand nehmen, dass wir uns davon nicht stressen lassen, wenn gewisse Dinge, weil das auch wieder dogmatisch ist, also alle Programme und Schritte, Pläne sind unterm Strich auch in gewisser Weise dogmatisch. Heißt ja nicht, dass nicht auch etwas Wahres oder Wichtiges oder Richtiges drinnen ist. Nur denke ich, mit einer Demut und auch mit einem gewissen Abstand, also mit einer gewissen Metaebene, Dinge einfach daraus zu nehmen und nicht sich dann wieder versagend zu fühlen, weil das halt bei uns nicht funktioniert oder greift.
Ja, ich denke, wir dürfen es uns leichter machen. Mhm. So ein bisschen entspannen, ein bisschen runtersteigen von diesen hohen Erwartungen an uns selber, auch die wir haben. Und ich muss jetzt gerade dran denken, dass wir oft am Abend, jetzt gerade wenn die Kinder so urmüde sind, dass der urgut funktioniert, zu sagen, so, ihr schlüpft in eure Pyjamas, wir tun Zähne putzen und dann gibt es noch eine Folge Sandmann. Und dann schauen wir alle zusammen unten auf dem Sofa, ist das Schönste, was es gibt, machen Lichterkette dazu an und schauen gemeinsam eine Folge Sandmann. Das ist das Coolste ever. Jetzt kannst du dogmatisch sagen, super, man arbeitet da mit Belohnungen, ist nicht ganz sozusagen fein. Aber
und Medien so cool. Am Abend,
Barbara. Und Medien am Abend, um Gottes Willen, ja genau, so doppelt falsch. Mhm. Aber meine Kinder macht nichts aus, die schlafen nachher schnell ein, das ist ihnen komplett wurscht. Medienzeit gibt es bei uns sowieso, die wird halt aufgespart dann für den Abend, wenn wir schon wissen, es ist so ein Tag, wo wir viel unterwegs sind, wo es dann vielleicht schwierig wird am Abend. Und es ist so easy und sie ziehen sich an und sie helfen sich gegenseitig, damit sie schneller fertig sind, also stärker war noch die Geschwisterbeziehung. Und dann sitzen wir alle da und haben irgendwie noch einen schönen Moment. Oder wenn ich sitze auch manchmal nicht dabei und habe ich einen kurzen Moment, wo ich durchatmen kann vom Schlafen liegen. Und das sind solche Momente, die sind falsch. So, wenn wir jetzt den Dogmen folgen, würde das Dogma sagen, aber für uns sind sie so richtig. Mhm. Weil sie es so leicht machen und so spielerisch machen und einfach eine Entlastung reinbringen. Und nicht umsonst haben wir so viele Eltern zurzeit im Elternburnout oder in der Erschöpfung drinnen, weil wir versuchen, dieses Dogma zu leben, dass die Kinder am besten gar nicht fernschauen sollen, schon gar nicht alleine, nicht, was hast du vorher erzählt, nicht unbeobachtet schlafen sollen. Also bitte, was wollen wir denn noch alles?
Und es ist auch jetzt bei deinem Beispiel, also wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, was soll daran jetzt falsch sein?
Genau, ja.
Was? Was? Ja, wieso? Genau. Wieso
können Sie uns gerne schreiben.
Wieso machen wir es uns so schwer? Wo ist das Problem, wenn das für euch als Familie richtig ist und sich für alle richtig anfühlt, gibt es einfach kein Thema.
Ja,
egal, was ich hier erzähle.
Das würden uns die Kinder eh zeigen, wenn es nicht geht. Ja, wenn sie nach dem Fernseher voll aufgedreht sind, wenn sie dann nicht gut einschlafen oder wenn sie dann, manchmal wäre ja auch, wenn sie es dann so einfordern, wenn man dann merkt, okay, wenn man halt viel mit Belohnung oder so arbeitet, dann fordern sie es irgendwann auch extrem ein. Also wenn man da merkt, man kippt da rein, aber dann kann man immer noch gegensteuern, wenn man das mag. Also ich finde, da dürfen wir uns auch ein bisschen drauf verlassen, dass unsere Kinder auch zeigen, was für sie passt und dass wir es eben auch spüren, ob stimmig ist oder nicht stimmig ist. Und es geht ja nicht darum, die Kinder vor dem Fernseher zu parken oder das ständig als Belohnung einzusetzen. Ich meine, natürlich macht es die Medien spannend, wenn wir es als Belohnung einsetzen, aber irgendwann wird es dann mühsam. Weißt du, wenn du 15.000 Sachen befolgen sollst in deinem Elternalltag, die du alle nicht machen sollst oder machen sollst, wird es halt einfach nur mehr mühsam. Und das ist halt auch das, was viele spüren. Es ist nur mehr mühsam. Es fühlt sich schwer an, es ist mühsam, es ist zäh. Und das ist das, was ja auch ganz viele eben ja richtigerweise spüren.
Und abwiegen. Also wenn ich nehme, bleib mal noch kurz bei diesem Medienthema wieder, würde mein Kind vielleicht besser zur Ruhe kommen am Abend ohne Medien? Wahrscheinlich schon. Wäre es noch sinnvoller, wenn ich ihr auch nicht erlauben würde, dann am Abend vom Fernseher noch Schokolade zu essen? Ganz sicher. Ja? Medien und Zucker zum Schlafen gehen für eine Eule, Katastrophe. Ja? Aber kann ich um 20 Uhr Rollenspiele spielen, weil das müde, also doch schon müde Kind, aber noch nicht zum Schlafen bereite Kind, sich nicht mehr alleine beschäftigen kann? Nein, kann ich nicht und möchte ich auch nicht. Also insofern dürfen wir die Dinge einfach auch auf die Waage legen,
ja,
und genau schauen, was geht sie aus? Also was ist das geringere Übel in gewisser Weise? Also lasst uns da die Kirche im Dorf lassen.
Ja, ja, genau.
Absolut, also das ist das Zeichen, mit dem wir in dieses Jahr starten wollen. ja, noch einmal eine Ebene tiefer miteinander zu wachsen, nochmals mehr darauf hin zu fokussieren, mutig zu sein, auch ehrlich miteinander zu sein und zu sagen, es geht unterm Strich darum, einen eigenen Weg zu finden, es geht darum, authentisch in Beziehung zu sein zu sich selbst, das Kind auch mit einer authentischen oder ehrlichen Brille zu sehen und gemeinsam einen authentischen Weg zu finden, da vollkommen flexibel zu sein, auch zu variieren. Auch das ist ein Dogma, dieses, wenn du nicht immer gleich agierst, dann wird dieses oder jenes passieren. Ja, kann, muss nicht. Schaust dir selbst an, wie das mit deinem Kind funktioniert und geht. Ja? Mhm. Und da auch ja, viel loszulassen dieses Jahr, haben wir uns auch vorgenommen. Oder da auch eben den Fokus darauf hinzurichten, dass nicht immer alles ja, gleich sein muss oder nicht immer alles perfekt sein muss. Es geht darum, gut hinzuschauen, gut zu reflektieren, der hinzuspüren und einfach auch zu schauen, wo muss ich meinen Fokus oder doch auch meine Aufmerksamkeit hinrichten? Wo braucht es vielleicht auch Unterstützung, eigene Wege zu entwickeln, weil ich anstehe? Weil wir doch alle so unsere Brille haben oder unseren begrenzten Bereich haben. Also ich kann mich an einige Situationen erinnern, wo auch wir beide uns vice versa irgendwie etwas dazugestellt haben, was dann hilfreich war. Weil wir selbst ja, keinen Weg gesehen haben oder keine neue Idee hatten. Ja. Mhm. Und das ist auch vollkommen normal und wichtig und richtig, da einfach auch nicht die Antwort immer haben zu müssen. So im Sinn von, ja, wir kennen im besten Fall uns und unsere Kinder am besten, aber wir alle schwimmen dann doch in der eigenen Suppe und deswegen sind diese ehrlichen Gespräche oder auch dieses ehrliche Hinschauen, Austauschen einfach so essentiell.
Ja. Ja, deswegen haben wir ja auch letztes Jahr Mama und ich sein gegründet, unser sozusagen, ja, Programm klingt so blöd, also unsere Jahresbegleitung klingt ein bisschen feiner als Programm. Wo es eben darum geht, selber zu wachsen, also mal wegzugehen von den pädagogischen Themen und vom Kind und was braucht das Kind alles und wieder ein bisschen den Blick auf mich zu richten und mich zu fragen, ja, was brauche ich eigentlich und wie komme ich denn dahin, dass ich meine Grenzen spüre und wie bin ich eigentlich authentisch? Das ist ja auch oft so eine Frage, so, was ist denn mein authentisches Ich? Was sind meine Programme und meine Muster oder mein Kindheits-Ich und was bin denn ich, wenn ich mich authentisch anfühle oder ich in meiner Essenz? Und wenn ihr dazu Lust habt, das wird in ein bisschen abgewandelter Form dieses Jahr wieder stattfinden. Wir starten im März und es geht wieder ein Jahr lang mit mir in dem Fall. Und wir sind schon eine urnette, tolle, unfassbar coole Gruppe an Mamas. Und wenn ihr dazukommen möchtet, dann freue ich mich sehr. Ihr findet alle Infos unter www.beziehungsvoll.at/ehrlich-verbunden. Wir stellen euch alles natürlich auch in die Shownotes. Es geht da eigentlich darum, eben wegzugehen von den Dogmen, von der Erziehung und eben hinzugehen zu uns selber. Eigentlich genau diesen Prozess, den die Patricia und ich gegangen sind, den jetzt an euch weiterzugeben oder mit euch zu gehen oder Impulse euch zu geben, anzustoßen, dass ihr in diesen Prozess kommt und eben auch in die Leichtigkeit, die dahinter wartet. Weil das finde ich eben auch, wir reden ganz oft drüber, dass das auch hart ist, dieser Weg. Und das ist er auch, das wissen wir beide, glaube ich, extrem gut, dass das super hart sein kann und auch unangenehm, dorthin zu schauen, was ist denn eigentlich unser Anteil. Aber dahinter wartet jedes Mal eigentlich die volle Leichtigkeit, weil wieder Dinge einfacher werden, leichter werden, weil wir uns mehr trauen, einfach von Herzen zu sprechen, authentisch zu sein, unsere Gefühle zu leben. Und ich finde, ehrlicherweise, dass davon die Kinder am allermeisten profitieren. Mhm. Meine ältere Tochter liebt das, wenn ich sage, oh, da muss ich nochmal in die Mamaschule gehen. Muss ich nochmal was wiederholen, da habe ich nicht gut aufgepasst. Weil sie das einfach liebt, dass da gegenüber jemand ist, der auch wächst und der auch Fehler macht und der auch dazu lernt und der versucht und der Wege findet. Und das ist ja nichts, was irgendwie abgeschlossen sein muss, bevor wir dann Kinder haben dürfen, sondern das ist etwas, wo die Kinder unfassbar davon profitieren, wenn wir sie dann mitnehmen auf den Weg und wenn sie das bei uns auch sehen und erfahren dürfen, wie das ist, auch an sich zu arbeiten und Sachen so auszuprobieren und umzusetzen und Fehler zu machen, zu scheitern, wieder aufzustehen, weiterzumachen, es anders zu probieren. Das sind so wertvolle Botschaften, finde ich, drinnen, die so, für die wir gar nichts tun müssen. Das passiert automatisch, wenn wir unseren Weg gehen. Und deswegen finde ich die Arbeit auch so bereichernd.
Absolut. Und es war ein bereicherndes Jahr auch, dieses erste, in dieser Jahresbegleitung im Mama und ich sein. Und es ist so, wie du sagst, da steckt so viel Persönliches von uns beiden drinnen, weil das ja auch unser Prozess war oder auch dieses Erkennen, dass ich, dieses Ich wirklich gut zu spüren und gut zu füllen, ist ausschlaggebend dafür, wie ich als Mama bin und wie ich als Mama agiere. Und es ist das authentische Ich-Sein ist das, womit wir dann in authentische und spürbare Beziehungen zu unseren Kindern gehen. Und da wieder hin zu fokussieren und dieses Persönliche ist, weil es unser Prozess auch ist, den wir immer noch gehen und den wir auch gerne weitergeben. Und dieses Jahr darf ich mich rausnehmen, weil mein Prozess dahin führt, dass ich gerade den Fokus auf achtsame und zeitgebende Beziehungen legt. Und insofern freue ich mich aber besonders, dass du da in diese nächste Runde startest und das weitergibst und mit einer Gruppe weiter wachsen lässt.
Ja, das wird urfein. Wir werden auf jeden Fall inneren Kind-Schwerpunkt machen und ja, ganz viel für uns einfach tun. Das wird richtig, richtig fein. Ich freue mich, wenn ihr dabei sein wollt. Gerne auf meiner Website vorbeischauen. Termine kommen demnächst. Ich habe es auf meiner To-Do-Liste. Und ja, bin schon voller Vorfreude. Freue mich drauf.
Fein. Gut, dann, liebe Barbara.
Liebe Patricia, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich gehe jetzt ganz, ganz, wie bin ich denn? Energiegeladen da jetzt raus.
Geklärt fällt mir auch ein. Es ist gerade ein bisschen geklärt. Wir haben uns ja auch eingelassen und gesagt, schauen wir mal, wie das wird, dieses Gespräch, das wir da heute vorhaben, wenn wir da in Diskurs gehen. Aber ja, für mich ist es klar und ich hoffe auch für euch da draußen waren einige Impulse oder Gedanken dabei, in denen ihr euch wiederfindet. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen von euch, Kommentare, Bewertungen und natürlich auch, wenn wir nach draußen geteilt werden zu allen anderen Mamas und Papas.
Tschüss, ihr Lieben.
Baba.